Es hat nie eine derartige öffentliche und auch folgenreiche Auseinandersetzung zwischen einem einzelnen Spieler und einem Schiedsrichter gegeben, wie damals Bellingham gegen Zweier. Und dann kommt die UEFA auf die Idee, genau diese beiden in einem Halbfinale aufeinandertreffen zu lassen. Es ist für mich völlig unerklärlich, bleibt es auch, weil, und das muss man einfach sagen, und das wird sich die UEFA auch sagen lassen müssen, es ist danach ja genau so gekommen, wie man es erwarten durfte.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.
Leute, hier ist wieder Viertelstunde Fußball und es ist eine Spezialausgabe, denn ich habe Kevin Großkreuz gesagt, er soll mal eine Woche Pause machen, das hat er dankend angenommen und es ist wieder Zeit für unseren Edeljoker Papa Hansi Küpper. Hallo Vater, schön, dass du hier bist.
Hallo mein Kind, sehr gerne.
Geil, dass du wieder einspringst, lange ist es her, oder? Du bist zweimal, glaube ich, bei uns im Podcast gewesen bislang.
Einmal, ja, und dann gab es hier den Sonderpodcast nach dem Shitstorm, den ich damals bekommen habe, glaube ich.
Ah ja, stimmt.
Und bei eurem Podcast auf der Bühne des Theater Olpgetals war ich natürlich auch dabei. Und ja, zuhören tue ich euch ja ohnehin immer.
Boah, stimmt. Also einmal die Shitstorm-Ausgabe, die weiß ich noch, da haben wir sehr viel Rückmeldung bekommen. Und im Olpgetal-Theater, da hattest du ja deinen Auftritt, wo du das imaginäre Tor von Marco Reus im Champions-League-Finale kommentiert hast, ne?
Ja, es hat eben nicht sollen sein. Ich habe natürlich lange gehofft, dass es tatsächlich so kommt. 120. Minute, Marco Reus und das Siegtor, ein Gänsehautmoment für die Ewigkeit. Aber ja, wir wissen, alles ist anders gekommen.
Es ist im Übrigen ein sehr, sehr gut geklicktes Video bei uns auf der Instagram-Seite. Dein Kommentar von diesem Tor. Wir alle haben Gänsehaut bekommen. Wie du gesagt hast, es ist leider nicht so gekommen. Lass uns aber heute nicht über die Champions League sprechen, sondern natürlich über die Europameisterschaft. Aber bevor wir das tun, hol uns doch mal ab, was macht ein Fußballkommentator in der Sommerpause, wenn Sky, da bist du ja gerade, nicht die Rechte an der EM hat.
Ja, ich habe viel frei und habe weite Teile der EM hier im wunderschönen Robinson-Club in Sarigerme mitverfolgt, habe ab und zu auch mal moderiert oder ein Fußballquiz gemacht oder sowas und war natürlich nicht immer am Fernsehen, dafür ist es dann hier zu schön, habe aber natürlich die wichtigen Spiele ab Karo-Runde fast alle gesehen und die Spiele der deutschen Mannschaft ja ohnehin, weil wir die eben auch moderativ begleitet haben.
Du bist aber jetzt gerade unterwegs in der Türkei, ne?
Genau, und ich sitze jetzt hier gerade tatsächlich auf meinem Zimmer, draußen wunderbares Wetter, deine Mutter liegt unten am Strand und ich mache Podcast.
Ihr beiden Schiller, das macht ihr richtig, lustigerweise, ich rufe dich an aus Kroatien, Leute, also vielleicht kommt so ein bisschen Urlaubsatmosphäre bei euch rüber. Ich bin mit 7 Leuten, wir sind sogar zu 8 sind wir in einer Villa, sage ich mal, die wir uns gemietet haben, mit Pool und ganz viel Wasser, wie du dir vorstellen kannst.
Ja, wir haben ja einige Bilder gesehen. Sagen wir mal so, es geht schlechter, aber ich sage immer, wer viel arbeitet, darf auch viel Urlaub machen. Und wir haben ja wirklich eine lange Bundesliga-Saison hinter uns, wo wir schon eine Menge so erledigen mussten. Ne?
Die EM ist quasi schon wieder vorbei. Ein Spiel steht noch auf, wir zeichnen auf am Donnerstag. Gestern war das zweite Halbfinale, England hat mal wieder gewonnen. Und irgendwie geht dir das auch so? Wird das irgendwann anders? Es kommt mir so vor, als sei das Eröffnungsspiel gegen Schottland irgendwie so vorgestern gewesen oder letzte Woche. Dabei ist das schon wieder fast einen Monat her. Es ist Wahnsinn, wie so ein Turnier an einem vorbeirast.
Ja, es ist tatsächlich so, diese Erfahrung haben wir ja immer gemacht. Es fängt an, lange hat man drauf gewartet. Genau. Ruckzuck ist die Vorrunde beendet und die ganzen neuen Fragen stellen sich. In welchem Stadion wird jetzt gespielt? Sind wir Gruppenerster oder Gruppenzweiter geworden? Da hat am Ende ja nur, haben ja nur 2 Minuten gefehlt. Ja, und dann kommt eben K.O.-Runde für K.O.-Runde und du denkst tatsächlich wie? Das waren jetzt fast schon 4 Wochen. Das ist tatsächlich rasend schnell alles.
Unfassbar. Und wo du es gerade sagst, 2 Minuten haben gefehlt. Wahrscheinlich, wenn Lücke das Tor nicht gemacht hätte, dann wäre die Schweiz Erster geworden in der Gruppe und Deutschland hätte diesen anderen Turnierweg bekommen und hätte nicht auf Spanien im Viertelfinale. Alles wäre anders gewesen.
Ja, aber jetzt muss ich natürlich an der Stelle auch sagen, zunächst mal kurz, dass ich natürlich sehr stolz bin, dass ich Kevin Großkreutz vertreten darf, zumal es mir sehr, sehr, sehr leid tut, dass Kevin genau diese Ausgabe nicht machen darf, weil ich glaube, und da sind wir gleich auch beim Thema, wie eng ist das alles, er hätte es zelebriert. Es wäre für ihn ein Jahrhundertvolksfest gewesen, wenn er heute mit dir über deine Tipps hätte sprechen können, weil ich habe festgestellt, du hast das Viertelfinale durchgetippt und alle Mannschaften, die ausgeschieden sind, hast du ins Halbfinale getippt und eben die vier, die im Halbfinale standen, hast du nicht getippt. Ich glaube, du kannst dir unschwer ausrechnen, was Kevin mit dir veranstaltet hätte, wenn er jetzt die Gelegenheit bekommen hätte.
Es wäre ein Feiertag geworden für Kevin. Schöne Grüße an dieser Stelle und natürlich dir auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du das hier aufgreifst. Und erzählt, habe ich wirklich alle vier Viertelfinalisten falsch getippt, die Halbfinalisten?
Ja, ich bin mir fast sicher, dass es so war. Kannst ja nochmal nachhören, aber ich würde schon sagen, vier von vier daneben gelegen. Aber das wiederum, und da komme ich jetzt zur eigentlichen Antwort, zeigt natürlich auch die Faszination eines solchen Turnieres, die ja diese wunderbare Unberechenbarkeit des Fußballs immer mit sich bringt. Weißt du, du kannst nicht mit dem großen Geld als großer Verein aus einer großen Liga dir Qualität kaufen, sondern du bist schon auf das angewiesen, was dein Land dir anbietet. Und deswegen haben wir im Vereinsfußball ja unheimlich viele Dinge, ja, die sind so halb vorentschieden. Du weißt in aller Regel, welche Mannschaften am Ende oben stehen. Meine Lieblingsstatistik, 75 der letzten 76 Halbfinalisten in der Champions League kommen aus einem der großen fünf Fußballländer. Und das alles hat sich erledigt. Also der Sepp Herberger Spruch, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, was am Ende rauskommt. Das hat sich bei dieser Europameisterschaft auf wirklich fantastische Art und Weise bewahrheitet. Serienweise Spiele mit einem ganz knappen Ausgang, serienweise späte und entscheidende Tore. Also alles das, was wir am Fußball lieben und was im Fußball ja so manchmal verloren gegangen ist, das ist in diesem Turnier wieder auf den Punkt gebracht worden.
Auch wenn man dir so zuhört, dann könnte man aber meinen, du bist großer Fan von diesen Turnieren. Du bist jetzt schon voller Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2026.
Ja, aber aus dem Grund, den ich skizziert habe. Also ich habe ein Riesenproblem damit, wenn auch diese Turniere immer mehr kommerzialisiert werden. Ich war der erste deutsche Journalist, der die WM-Vergabe nach Katar heftigst kritisiert hat. An dem Abend gab es ein Europacup-Spiel, BVB gegen Lviv oder Lemberg. Und ich habe ja damals sofort gesagt, jetzt geht's nach Katar. Heute wurde die Seele des Fußballs für Petrodollar in die Wüste verkauft. Es ist der Tag der Schande von Zürich. Ich will sagen, ich habe natürlich ein Riesenproblem mit dem, was die UEFA und die FIFA an Kommerzialisierung betreiben, rund um so ein Turnier. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, und ich habe ja vorhin diese ganzen Dinge aufgezählt, wenn der Ball rollt auf dem Rasen, hat der Fußball dann doch immer wieder eine, ja, ich sag mal, große Ehrlichkeit und auch eine große Faszination. Ich meine, dass es auch viele Dinge gibt, über die wir dann immer noch streiten. Stichwort hochaktuell jetzt natürlich auch wieder der VAR. Das ist völlig klar, aber unterm Strich, es ist ein Turnier, das Freude macht.
75 der letzten 76 Halbfinalisten kommen aus den Top 5 Nationen. Das ist die Statistik, Vater, die du gerade einfach mal so im Nebensatz rausgehauen hast. Leute, wir machen einfach mal einen Quiz draus, bevor du das jetzt auflöst, wer der 76. ist. Wenn ihr wisst, welcher Verein nicht aus den Top 5 Nationen kommt und im Champions League Halbfinale war, dann haut den einfach mal unter die Folge bei Spotify, bei Instagram, YouTube oder wo auch immer ihr uns hört. Kleine Quizfrage, kleine Aufgabe für euch da draußen. Einfach mal mitnehmen die Nummer. Vater, lass uns über die Euro sprechen und ich würde vorschlagen, mit dem Deutschen aus im Viertelfinale, da steigen wir mal ein. Ich habe das Ganze in Slowenien verfolgt beim Public Viewing. Ich war am Ende, muss ich schon sagen, sehr bedrückt, dass die Reise vorbei ist und dass Deutschland rausgeflogen ist. Wie hat dich das Ganze mitgenommen?
Ähnlich. Also du wusstest, es ist jetzt vorbei. Das ganz große Fiebern mit der deutschen Mannschaft geht nicht weiter. Es war allerdings, das muss man auch sagen, anders als 2018/22 bei den Weltmeisterschaften schon so, dass man so einen gewissen Stolz verspürt hat, weil sich die Mannschaft trotz des Ausscheidens endlich mal wieder präsentiert hat, wie eine Nationalmannschaft es tun sollte. Da ist auch vieles im Vorfeld richtig gemacht worden. Ich finde, Nagelsmann hat sehr gut das Ganze repräsentiert. Und naja, wir sind vielleicht gegen den späteren Europameister ausgeschieden. Die Art und Weise tut dann natürlich trotzdem immer noch ein bisschen weh. Und ja gut, werden wir natürlich immer und immer wieder an diese eine Szene denken müssen, wo ja zum Beispiel Markus Merk gesagt hat, so wie das inzwischen gehandhabt wird, ist das ein klarer Elfmeter, Punkt, aus. Wir haben ihn nicht bekommen. Spanien ist mit Sicherheit eine Riesenmannschaft. Es geht nicht darum, in irgendeiner Form diese Leistung in Abrede zu stellen. Aber ja, die Vorstellung, dass Deutschland eine Runde weiterkommt und Spanien nicht, das war ja nicht so weit weg.
Du hast so gerade schon gesagt, das Thema der Woche ist natürlich dieses Handspiel von Cucurella. Wie hast du die Szene gesehen? Wir haben hier schon ganz viel über den VAR diskutiert, Kevin und ich, in diesem Podcast. Unsere Meinung diesbezüglich ist bekannt. Hättest du diesen Elfmeter gegeben, auch vielleicht sogar vor dem Hintergrund, dass Deutschland ein ähnliches Ding gegen Dänemark bekommen hat?
Also ich sag mal, Zeitsprung zurück, 2016, wir hätten alle akzeptiert, wenn dieses Ding nicht gegeben wird und dann hätten wir weiter Fußball gespielt. So wie mit Einführung 2017 des Videoassistenten das Thema Handspiel gehandhabt wird, kann es doch überhaupt keinen Zweifel geben, dass das hätte gepfiffen werden müssen, gerade vor dem Hintergrund dessen, was Deutschland da ein paar Tage vorher gegen Dänemark bekommen hat. Aber ich schwöre, wenn ich mich jetzt hinsetzen soll und ich soll aus diesen 7 Jahren Fußball-Bundesliga 30 Handspiele zusammentragen, die vergleichsweise wirklich lächerlich waren und absurd und die trotzdem gegeben wurden. Handspiele, wo ja die Gegner schon in der Kabine waren, bevor der Schiedsrichter sagt, kommt bitte alle nochmal raus. Wir hatten dann noch ein Handspiel, ein klares. Handspiele im Berliner Olympiastadion, ich habe selbst kommentiert bei Hertha gegen Mainz 05, wo kein einziger Mensch ein Handspiel gesehen hat, kein einziger. Und plötzlich gibt es diesen Elfmeter und der profitierende Trainer, das war in dem Fall Sandro Schwarz, sagt, bei aller Liebe, wir kriegen den Elfer, das ist schön, aber das ist doch kein Elfmeter. Und vor diesem Hintergrund bin ich also bei Markus Merk und da will ich auch diese Ausflüchte der Schiedsrichter nicht mehr hören. Es war ein klarer Elfmeter und Deutschland hat viel, viel Pech gehabt in dieser entscheidenden Situation.
Die Mannschaft oder das Team, hast du auch das Gefühl, dass Julian Nagelsmann es binnen kürzester Zeit geschafft hat, wirklich so eine Euphorie aufkommen zu lassen. Weil wenn ich mal zurückdenke an die Vorbereitungsspiele, da war die Verbindung zur Nationalmannschaft, die war null in Deutschland. Auch so, selbst bei den Fußballfans, die haben alle gesagt, Nationalmannschaft, komm, bleib mir weg damit. Und Julian Nagelsmann hat es irgendwie geschafft, dass tatsächlich, ich will jetzt nicht wieder dieses abgedroschene Wort Sommermärchen verwenden, aber grundsätzlich ist dennoch ganz Deutschland auf einer Euphoriewelle gesurft und alle standen plötzlich hinter dieser Nationalmannschaft. Das ist schon bemerkenswert.
Das ist definitiv so, wie gesagt. Ich glaube wirklich, das Auftreten von Julian Nagelsmann wirkt erfrischend. Das tut dem deutschen Fußball gut. Die Art und Weise, wie die Mannschaft dann im Vorfeld gesagt hat, wir konzentrieren uns auf den Fußball und wir begreifen diese EM im eigenen Land auch als Chance, eine Menge gut zu machen, nachdem was in den letzten Jahren alles schiefgelaufen ist. Also das war bemerkenswert. Ich musste fast schmunzeln. Deine Nichte, mein Enkelkind, ist plötzlich auch völlig fußballverrückt und wünscht sich das pinkfarbene Trikot in ihrer Größe mit Can hinten drauf oder Füllkrug. Can hat mal ein Foto mitgemacht, deswegen sehr gerne. Dann ist das Trikot ausverkauft, ganz ausverkauft. Also es gab sie nicht mehr. Also ich habe schon den Eindruck, dass ungeachtet des Ausscheidens der deutschen Mannschaft da wieder eine Menge zusammengewachsen ist zwischen deutscher Fußballnationalmannschaft und nie wieder möge jemand sagen, die Mannschaft, also auch dieser Marketing-Claim ist ja zum Glück verschwunden, also dass da eine Menge zusammengewachsen ist zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft und den Menschen in Deutschland, die den Fußball lieben.
Der Sommer 2024 als aus Graugänse Bundesadler geworden sind, kann man das sagen? Vater, wie guckst du EM? Bist du so ein Public-Viewing-Typ mit Plastikbecher und Bierchen oder sitzt du auf der Couch und kommentierst mit, analysierst die Kommentatoren? Was bist du für ein Typ?
Also sehr gerne Public-Viewing, hier in der Türkei ohnehin alternativlos. Also Fußball ohne Jungs links und rechts finde ich schon ein bisschen traurig. Also wenn wir in der Heimat waren und wir hatten die Gelegenheit beim SV Herbern im Vereinsheim zu gucken, dann haben wir die auch ergriffen. Ich glaube, ich habe wirklich 2 Spiele zu Hause gesehen. Der Rest immer mit Leuten um mich rum.
Ja, so soll es ja auch sein. Und ich nehme an, du hast dir gestern das Halbfinale England gegen die Niederlande ebenfalls angeguckt. Ist England verdient im Finale?
Ja, England war gestern...
ja, sagst du, das wundert mich jetzt erstmal, aber ja, okay. Jetzt.
Bitte? Nein, England war gestern die bessere Mannschaft. England hat mit weitem Abstand die beste Turnierleistung gezeigt. Ich fand das, was England bis dahin abgeliefert hat, und das haben ja die Experten auf der Insel genauso gesehen, fast beschämend. Da war gestern wenig von zu sehen. Und deswegen muss man sagen, wenn man sich dieses Halbfinale anguckt, dann ist England verdient ins Finale gegangen. Ist ja noch nie Europameister geworden, könnte es also noch werden. Und ja, es bleibt auch da natürlich wieder so dieser fade Beigeschmack, Stichwort Elfmeter. Das hatten wir ja fast wie einen roten Faden durch diese ganze EM.
Tatsächlich, ja. Aber grundsätzlich ist es ja im Vorfeld schon Thema gewesen bei diesem Halbfinale. Felix Zweier pfeift Jude Bellingham. Also viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Borussen und können sich noch an den Zwist, so nenne ich es mal, erinnern. Zweier gegen Bellingham, der hat ja damals, als Felix Zweier den BVB laut Bellingham verpfiffen hat, hat Jude Bellingham ja sogar nochmal darüber gesprochen, dass Felix Zweier damals in diesen Wettskandal irgendwie involviert war. Und Thema war dann die Ansetzung, Zweier pfeift England. Das ist doch wirklich mindestens mal bemerkenswert, dass die UEFA den Schiedsrichter für dieses Spiel ansetzt, oder?
Ja, also es ist, ich bin da ehrlich gesagt immer noch fassungslos. Das gibt ja Dinge, die kann man einfach gar nicht mehr nachvollziehen, und das gehört dazu. Du hast gesagt, es sei ein Zwist gewesen. Ich glaube, man kann auch sagen, ohne zu übertreiben, mir fällt jedenfalls kein anderes Beispiel an, es hat nie eine derartige öffentliche und auch folgenreiche Auseinandersetzung zwischen einem einzelnen Spieler und einem Schiedsrichter gegeben, wie damals Bellingham gegen Zweier. Nur zur Erinnerung, Bellingham musste 40.000 Euro bezahlen. Borussia Dortmund war froh, dass er nicht gesperrt wurde. Aki Watzke hat noch gesagt, er hat nur die Wahrheit ausgesprochen, wo er ja auch recht hat. Zweier hat sich danach mal zurückgezogen, brauchte Distanz zum Fußball. Das war alles aufgeladen. Es gab Morddrohungen, darf man auch nicht vergessen. Das alles ist passiert, in dieser Auseinandersetzung Bellingham gegen Zweier. Und dann kommt die UEFA auf die Idee, genau diese beiden in einem Halbfinale aufeinandertreffen zu lassen. Wenn du meinst, dass Zweier ein Halbfinale pfeifen soll, ja, dann gibt's ja noch ein anderes. Es ist für mich völlig unerklärlich, bleibt es auch, weil, und das muss man einfach sagen, und das wird sich die UEFA auch sagen lassen müssen, es ist danach ja genau so gekommen, wie man es erwarten durfte.
Wie meinst du das?
Ja, also die haben im Vorfeld, ja, hat die englische Presse sich ja auch schon eingeschossen. Da war Zweier dann der Albtraum. Und dann passiert was? Zweier steht vor einer wichtigen Entscheidung, Elfmeter oder nicht. Und ich habe Unterzeugen, wir haben es also im Public Viewing gesehen, ich habe gesagt, zu 100% wird er diesen Elfmeter geben. Weil wenn Zweier nach dieser Vorgeschichte diesen Elfmeter nicht gibt, nachdem er sich das angeguckt hat, dann geht ganz England ja endgültig aus dem Sattel. Er war schon fast verpflichtet, durch diese Vorgeschichte so zu entscheiden, wie er es getan hat. Da wird jetzt natürlich jeder Schiedsrichter funktionieren sagen, völliger Quatsch. Er ist jederzeit völlig unabhängig. Das kennen wir ja. Didi Hamann mit seinem schönen Aussatz, mit seiner schönen Aussage, ihr dreht es euch immer, wie ihr es haben wollt. Das alles hätte sich die UEFA komplett ersparen können. Sie hat's nicht getan. Sie geht manchmal einfach ihre eigenen Wege. Wir als Menschen an der Basis, die den Fußball lieben, müssen das nicht verstehen.
Jetzt findet das Finale am Sonntag in Berlin statt. Wie wirst du das Spiel verfolgen? Und wir brauchen natürlich von dir einen Tipp, wie es ausgeht. Viele unserer Hörer, die den Podcast danach hören, wissen schon, ob du falsch lagst. Aber so läuft das Spiel.
Ja, da muss ich durch. Hab ja auch einen schlechten Ruf der Familie zu verteidigen, hat man ja vorhin drüber gesprochen. Halte Spanien für favorisiert, werde das natürlich hier im Public Viewing im Robinson Club Sarri Germe sehen und glaube an ein 2:1 für Spanien.
Gibt es einen Spieler grundsätzlich im Turnier, der dir besonders aufgefallen ist, der dich beeindruckt?
Ja klar, ich meine, vielleicht kommen wir ja sowieso noch zu diesem Thema, dass dieses Turnier ja auch das Turnier war der Shootingstars oder der Jüngeren und gleichzeitig auf ja fast schon absurde Art und Weise sich die großen Helden der Vergangenheit verabschiedet haben. Also das muss man sich auch mal überlegen. Die Weltfußballer des Jahres, die aus Europa kamen, aus den letzten, ich weiß es nicht, 15, 16 Jahren, die haben ja allesamt mehr oder weniger jetzt ihre Karriere beendet mit einem enttäuschenden Aus. Ging los mit Lewandowski, also Polen als erstes raus. Dann Luka Modric, der ausgeschieden ist durch dieses Tor in der letzten Minute und der hinterher dann noch von einem italienischen Journalisten, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen oder gehört habt, eine wunderschöne Liebeserklärung bekommen hat. Das war ging wirklich ans Herz.
Was hat er gesagt? Ich weiß es jetzt gerade nicht.
Nee, da war so ein Journalist, der dann gesagt hat, Luca, bevor wir jetzt die Fragen stellen, ich möchte dir sagen, du bist ein großartiger Fußballer. Es war mir eine große Ehre, dich begleitet zu haben. Und Modric auch richtig angefasst. Also wunderbar, da habe ich gesagt, ich kenne diesen Kollegen nicht, der das gemacht hat, aber ich bewundere ihn für seinen Mut und für seine Liebe zum Fußball und zu diesem Sport, dass er, bevor er mit dem eigentlichen Journalistenjob anfängt, nämlich Fragen zu stellen, zunächst mal das raushaut, eben nicht als Journalist, sondern als als jemand, der diesem Sport so tief verbunden ist. Ne? Also wir hatten Lewandowski, wir hatten Modric und hatten wir am Ende auch noch Cristiano Ronaldo. Also die haben sich jetzt dann wohl endgültig von der großen Bühne verabschiedet. Jetzt haben wir alle gedacht, okay, der neue König ist ja da mit Mbappé. Eine einzige Enttäuschung. Ich habe ihn im Stadion gesehen, ich habe ein Spiel im Stadion gesehen. Frankreich gegen Polen im Westfalenstadion.
Da kam gar nichts. Ne?
Nein, es kam wirklich nichts von ihm. Er hat das ja auch eingeräumt. Das ehrt ihn wirklich. Er hat gesagt, diese EM war nicht meine EM. Ich bin mitverantwortlich für unser Abschneiden. Also das
zeigt schon wieder Größe.
Ja, das ist alles über jeden Zweifel erhaben. Genauso über jeden Zweifel erhaben natürlich auch die Einschätzung. Es war ein ganz schwaches Turnier von Mbappé. Und dann haben wir halt diesen 16-jährigen Burschen, der dieses Zaubertor schießt, der auftritt mit dem Selbstbewusstsein eines 28-Jährigen. Also Lamine Yamal, das war wirklich schon beeindruckend. Und wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass es offensichtlich in Deutschland wirklich Überlegungen gab, da Theater zu machen, weil der ja nach 22 Uhr als 16-Jähriger gar nicht mehr arbeiten durfte.
Das ist einfach wieder typisch deutsch, das kann man sagen.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, weil wir hätten uns ja wirklich vor der ganzen Welt blamiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich irgendwo einer vom Jugendamt um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, ich muss mal kurz ins Stadion, ich muss diesen Jungen vom Platz holen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber dass alleine darüber nachgedacht wird, ist natürlich schon wirklich lustig. Und ja, also die Art und Weise, wie der auftritt, wie er abschließt, die macht schon Bock auf die Zukunft, wenn man ihn des Öfteren sehen wird.
Der 16-Jährige, der dann lustigerweise dann am Finaltag 17 ist, der hat am 13. Juli wird er 17 Jahre jung.
Ja, ist schon unglaublich. Und praktisch an seinem 17. Geburtstag, einen Tag später, vielleicht Europameister zu werden, das ist natürlich auch eine Geschichte, die man ja in der Form selten erlebt hat. Ich weiß, dass jahrzehntelang ja von diesem jungen Burschen, damals 17-jährig, Brasilien die Rede war, der 1958 Weltmeister wurde und auch im Endspiel getroffen hat. Das war dann eben Pelé und der ist dann hinterher auch zum Fußballer des Jahrhunderts gewählt worden. Also Yamal hat schon, wenn er halbwegs frei bleibt von Verletzungen, eine großartige Karriere vor sich.
So, dann lass uns das Thema EM an dieser Stelle abschließen, Vater, und uns über Borussia Dortmund unterhalten, weil da ist ja auch gerade einiges im Gange. Wir haben vor 2 Wochen über die Transferaktivitäten des BVB gesprochen, die gerade an den VfB Stuttgart rangehen. Kevin hat sich kritisch geäußert, ich habe mich ebenfalls kritisch dazu geäußert und habe gesagt, Borussia Dortmund sollte mal wieder zurück zu den alten Tugenden, die sie unter Susi Zorc gezeigt haben. Wie beobachtest du das alles und wie stehst du dem gegenüber, dass jetzt Guirassy dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, bis er vermeldet wird und Waldemar Anton ja ebenfalls in Dortmund?
Ja, ich sehe es auch tatsächlich mit einem Blick auf die zwei Seiten der Medaille. Also Guirassy ist ja zunächst jetzt noch mal ein bisschen verzögert, weil das mit dem Medizincheck nicht hingehauen hat. Da muss man abwarten, was da rauskommt. Dass diese beiden Spieler, so wie sie in der letzten Saison performt haben, Borussia Dortmund weiterhelfen, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Finde es allerdings auch merkwürdig, dass so diese großen, jungen Burschen, die in Dortmund groß geworden sind und dann weitergezogen sind, dass das inzwischen die absolute Ausnahme ist und dass sich Borussia Dortmund Jahr für Jahr bei der Konkurrenz bedient. Man muss das immer wieder mal sich nochmal in Erinnerung rufen. Als die Bayern das gemacht haben, nach dem Jahr 2012, nach dieser Demütigung in Meisterschaft und im Pokal, Dann ging es ja los mit Götze und Lewandowski und Mats Hummels hinterher. Da hat Aki Watzke gesagt, sie wollen uns zerstören. Er war fuchsteufelswild und wütend auf die Art und Weise, wie Borussia Dortmund damals von den Bayern angegangen und attackiert wurde auf dem Transfermarkt. Und ich finde, das gebietet zumindest die Fairness, dass man diese Maßstäbe, die der BVB selbst angewandt hat, als er das Opfer war, jetzt dann eben auch anwendet, wenn der VfB Stuttgart das Opfer ist, weil das muss ich sagen, für mich ist der VfB erstens ein großartiger Traditionsverein. Die Art und Weise, wie die Fans in den letzten Jahren, sie haben wirklich viel Gras fressen müssen, ihre Mannschaft begleitet haben in der zweiten Liga im Abstiegskampf. Es gab ekstatische Momente in Stuttgart und dann spielt dieser Verein eine derartige Saison, zieht als Vizemeister in die Champions League ein. Das ist eine wunderbare Geschichte, die ja so kaum noch möglich ist, und dann greifen eben diese Reflexe, die immer mehr Geld haben, weil sie seit Jahren in der Champions League natürlich auch unglaubliches Geld bekommen können, automatisch und sofort an diese Erfolgsmannschaft rangehen. Und das muss ich einfach sagen, tut mir wirklich für den VfB Stuttgart leid. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn man einmal hätte sehen können, wie Sebastian Hoeneß diese fantastische Saison verarbeitet hätte und wie er dann mit fast unverändertem Kader in eine weitere Saison gegangen wäre. Das werden wir eben nicht erleben.
Ja, und es gibt natürlich auch das warnende Beispiel Union Berlin, die sich über Königsklasse gefreut haben und dann gemerkt haben, wie sehr einen diese Dreifachbelastung dann tatsächlich auch schaden kann, weil Union in der vergangenen Bundesliga-Saison komplett abgestürzt ist. Glaubst du, das ist Thema beim VfB?
Dafür halte ich den VfB für zu stabil und sicherlich auch für sehr besonnen. Aber das Phänomen, was du beschreibst, das hat es in der Tat eigentlich immer schon gegeben. Ich glaube, Freddy Bobic war es, der mal gesagt hat, es gibt auch die Champions League-Falle. Also Mannschaften, die einmal reinkommen, die sich dann in diesem Jahr versuchen, für die Champions League aufzustellen. Na, ich denke nur an Bonucci bei Union. Die laufen natürlich Gefahr, wenn dann plötzlich ganz neue Belastungen dazukommen, wenn die ein oder anderen Dinge, die in deinem Erfolgsjahr super gelaufen sind, plötzlich nicht so laufen, dass die plötzlich in eine Gegenbewegung kommen und dann stehst du da und hast einen teuren Kader, den du dir zusammengestellt hast für die Champions League, bist aber früh ausgeschieden und kämpfst plötzlich in der Bundesliga gegen den Abstieg. Das ist immer eine Gefahr, aber wie gesagt, da halte ich den VfB dann doch für viel, viel zu stabil. Und dann muss man mal abwarten, wie sich der VfB schlägt in der neuen Champions League. Wir haben ja die Reform. Und ob es vielleicht dann reicht für Platz 24. Ne? Mit Platz 24 kann man ja noch sich über die Qualifikation fürs Achtelfinale qualifizieren.
Und wofür reicht es beim BVB? Du hast jetzt gesagt, die beiden Spieler, die verpflichtet wurden, verstärken Borussia Dortmund. Das Ganze dann beginnend mit einer neuen Ära unter Nuri Sahin. Was erwartest du von Borussia Dortmund in der kommenden Saison?
Also Borussia ist natürlich eine Mannschaft und ein Verein mit vielen, vielen Fragezeichen. Wir hätten uns ja nie vorstellen können, wie eine Mannschaft in der Bundesliga immer wieder so erbärmliche Leistungen abliefern kann, in der Champions League parallel herausragende Leistungen abliefert. Eine Stunde gegen Real Madrid, das klar bessere Team war. Von daher, der BVB ist eine Wundertüte und das ist, glaube ich, die absolute Schlüsselaufgabe für Nuri Sahin, dass er versuchen muss, die Konstanz da reinzubekommen und seinen Spielern es nicht mehr durchgehen lässt, wenn sie unterirdische Halbzeiten abliefern, was wir oft genug erlebt haben. Ich glaube schon, dass mit Schlotterbeck und Anton da ein Innenverteidiger-Pärchen entsteht, was höchsten Ansprüchen genügt. Und da muss man eben abwarten, was links und rechts noch passieren wird. Ich glaube, dass der BVB mit seinen Transfers ja noch lange nicht am Ende ist. Ich bin mir sicher, dass die Tabellenposition im nächsten Jahr wieder eine bessere sein wird als nur Platz 5 in Anführungszeichen. Ich bin allerdings auch gespannt, wie die Truppe umgehen wird mit der Mehrbelastung. Denn wie gesagt, es kommen mindestens 2, wahrscheinlich sogar 4 zusätzliche Spiele auf den BVB zu im Vergleich zu den Gruppenphasen bisher. Also es wird in vielfacher Hinsicht eine Saison mit vielen Fragezeichen rund um den BVB.
Eines der Fragezeichen ist im Übrigen auch, wer denn tatsächlich das Innenverteidigerpärchen von Borussia Dortmund wird, weil ich habe jetzt gesehen, dass Niklas Süle aus dem Urlaub zurückgekommen ist und er ist ja einer, dem immer wieder nachgesagt wird, dass er nicht so auf seine Ernährung achtet und dass er vielleicht ein paar Kilo zu viel hat. Er ist vollkommen drahtig und trainiert. Wird jetzt gerade gesagt, dass der innerhalb von 4 Wochen wohl 10 Kilo abgenommen haben soll. Und wenn ein Niklas Süle bei voller Power ist und trainiert und im Saft steht, dann ist das tatsächlich auch ein Innenverteidiger, den du eventuell in die erste Elf stellen kannst.
Ja, guck, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich finde es bemerkenswert, dass ein Bundesliga-Profi 10 Kilo abnehmen kann, obwohl er ist ja schon eine Kante, ist ja klar. Aber überhaupt keine Frage, wenn Niklas Süle drahtig ist und körperlich am Limit steht und alles abrufen kann, warum nicht? Dann hat der BVB da eine zusätzliche Alternative.
Und dann sagen wir jetzt mal ganz kurz, die EM ist jetzt quasi vorbei am kommenden Sonntag. Dann ist noch ungefähr ein Monat hin, bis die Bundesliga wieder losgeht. Bist du schon voller Vorfreude auf die neue Saison? Oder wie erlebst du das gerade? Sagst du, boah, jetzt ist auch mal gut, dass die Kugel mal nicht rollt?
Nee, also ich habe jetzt wirklich viel Urlaub gemacht. Ich freue mich auf den Start der zweiten Liga. Das darf man ja nicht vergessen. Die zweite Liga ist ja im nächsten Jahr eine Liga mit 9 von 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Viele, viele spannende Partien, großartige Traditionsvereine. Dann weiß ich schon, der DFB-Pokal ist eingeteilt Mitte August. Da werde ich in meiner Heimatstadt, bin ja gebürtiger Essener, die Rot-Weißen gegen RB Leipzig kommentieren. Kevin würde jetzt sagen, dein Lieblingsverein. Also übrigens, das musst du dann, das können wir beide ja jetzt an dieser Stelle auch mal eben klarstellen.
Ja, ja.
Weil ich war letztens in Bielefeld Stadionsprecher beim Westfalen-Pokalfinale und hinterher kommt jemand zu mir und sagt, Herr Küpper, ich habe jetzt mal eine Frage, also das beschäftigt mich wirklich ein bisschen. Weil ich kenne Sie ja so ein bisschen, man kann ja auch so über Sie lesen und sind auf der Südtribüne groß geworden. Wie kann das sein, dass ihr so ein Fan von RB Leipzig ist? Also der hat es also tatsächlich geglaubt. Und ich habe ihm gesagt, also du, machen Sie sich keine Sorge, der Kevin Großkreuz zieht den Corny da immer mit auf. Aber ich habe Cornelius und auch die anderen Kinder schon sehr früh mitgenommen ins Westfalenstadion. Da müssen Sie sich keine Sorge machen.
Sehr schön, sehr schön. Der ist übrigens gerade, und nicht gerade, der ist gestern, hat der Fallschirmspringen gemacht. Worüber er uns dann in der kommenden Ausgabe mit Sicherheit berichten wird. Was muss bei dir passieren, damit du sowas machst?
Man müsste mich unter Drogen setzen, betäuben und aus dem Flugzeug schmeißen. Anders geht's nicht.
Wir sind gespannt, was er erzählt. Also Kevin Großkreuz, der Fallschirmspringer. Und wir sprechen dann natürlich auch über 10 Jahre Weltmeister. So lang ist das schon wieder her. Es ist wirklich Wahnsinn. Da sind wir wieder beim Thema, wie schnell die Zeit doch vergeht. Da werden wir noch mal ein paar Anekdoten rausholen und da steht bestimmt beim DFB auch was an. Dementsprechend, das wird das Thema der kommenden Folge nächste Woche. Wir freuen uns drauf, dass ihr wieder reinhört. Und Vater, dir natürlich wie immer ein fettes Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Du bist und bleibst der Edeljoker von Viertelstunde Fußball.
Ja, großes Kompliment, bin ich sehr stolz. Und werde gleich mit breiter Brust wieder runtergehen zum Strand und deiner Mutter den Rücken einreiben.
Das hört sich sehr gut an. Bestell schöne Grüße, zapf dir ein Bierchen dazu, Vater. Und für euch gilt, Leute, wie immer, liken, reinhören, bewerten. Natürlich nur 5 Sterne. Und nächste Woche ist Kevin dann auch wieder am Start. Wir freuen uns, euch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss.
Gruß an alle.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.